Margret Stamm. Education to go.
Education to go, der Erziehungs- und Bildungspodcast mit Margret Stamm und heute mit mir, mit Patti Basler, zum Thema Kinder im Treibhaus. Liebe Margret, erstmal danke, dass ich hier sein darf, dass ich diesen Podcast hosten darf. Eine Satirikerin hier bei dir im Bildungspodcast. Warum zur Hölle tust du dir das an? Was hast du dir dabei gedacht?
Ich bin eben eine sehr mutige Frau und ich kenne deinen Werdegang und ich weiß, dass du Erziehungswissenschaftlerin bist. Und weil ich ein sehr intuitiver Mensch bin, bist du mir sofort in den Sinn gekommen und ich habe irgendwie gespürt, dass wir wahrscheinlich zusammen sehr gut funktionieren und wir werden das heute wahrscheinlich auch bestätigen.
Du sagst, du bist ein intuitiver Mensch. Bei Erziehung und Bildung ist Intuition da auch wichtig oder argumentierst du vor allem mit wissenschaftlichen Erkenntnissen?
Intuition wäre in Bildung und Erziehung wichtig, aber sie wird in der Ausbildung eher kleingeredet, nicht vermittelt. Intuition wäre aber und wird, so denke ich es, auch wird eine Frage oder eine Aufgabe der Zukunft sein, weil wir Intuition brauchen. Überall, in jedem Beruf. Auch ich in meinem Beruf brauche Intuition. Bei jeder Veranstaltung, auch wenn ich ein Buch schreibe, brauche ich Intuition.
Gerade du als Bildungswissenschaftlerin, als Erziehungswissenschaftlerin, als jemand, die etwas versteht, wie Gedankengänge zustande kommen, ist Intuition tatsächlich dieses Bauchgefühl, das man oft auch Frauen unterstellt oder nachsagt? Oder ist es einfach gesammeltes Wissen, das aber so gut vernetzt ist, schon im Kopf, dass es quasi im Rückenmark schon parkiert ist und man gar nicht mehr nachdenken muss?
Es ist ganz sicher das Zweite, aber sehr viele denken, Intuition ist reines Bauchgefühl. Das hat jeder Mensch, jeder Mann, jede Frau, hat das einfach und man muss das nur wirken lassen. Aber eigentlich, deshalb spreche ich auch von professioneller Intuition. Intuition muss man einüben, man muss relativ viel wissen, bis man Intuition wirklich aufleben lassen kann. Und es ist etwas, das man lernen kann. Aber das ist in unserer Gesellschaft noch überhaupt nicht so anerkannt.
Es ist ja aber oft so, dass gerade Frauen, gerade Müttern im Umgang mit kleinen Kindern eigentlich attribuiert wird, dass sie intuitiv alles richtig machen. Sehr oft wird das auch so als Alleinstellungsmerkmal von Müttern in ihrer Domäne, Kleinkinderziehung, ins Feld geführt, dass man intuitiv alles richtig mache. Die eigene Mutter weiß doch am besten, was gut ist fürs Kind. Siehst du das auch so?
Sehe ich nicht mehr ganz so. In den letzten Jahren ist ja die Mutterschaft von Frauen, von gebildeten Frauen ist eher eine Doktorarbeit geworden. Bevor man Mutter wird, liest man sehr viel und man orientiert sich an Erziehungsratgebern und man liest dann zuerst, was dort drin steht, bevor man entscheidet, wie man jetzt mit dem Kind umgeht. Ich würde eher basierend auf unseren Forschungen eher die These aufstellen, dass Väter mehr Intuition haben heute, intuitiver sind als Mütter.
Das ist schon fast eine steile These, das finde ich spannend. Wir sind schon mitten im Thema drin. Der Treibhauseffekt, also das Vorantreiben, das schneller gedeihen lassen wollen von Kindern, ist offenbar jetzt schon im Kinderzimmer angekommen. Wir treiben bereits die Kleinsten zu Höchstleistungen, ungeachtet dessen, dass jedes Kind ja eigentlich sein eigenes Tempo hat. Und bevor wir uns beide aber jetzt in diese Hitze des Treibhauses setzen, habe ich dir ein kleines Gedicht mitgebracht, Margret. Mhm. Es ist eine Ode an einen quasi fast Berufskollegen von dir. Und ich stelle das aber gerne zur Diskussion. Das geht so. Kinder sind wie Musik. Jedes hat sein eigenes Tempo. Allegro, Andante, Adagio, Largo, Remo, Largo.
Sehr schön. Genau so sind Kinder. Sie sind Träumer, sie sind lebhafte Kinder, sie sind ADHSler, was ja sehr berühmt ist heute. Kinder sind schon mit 2 frühreif. Oder sie sind mit 7 immer noch tragen immer noch Windeln. Das ist ja der neue Trend, oder nicht mit 7, aber mit 5. Die Kinder, man kann es nicht genug betonen, deshalb ist es ein wunderbares Gedicht, dass Kinder wahrscheinlich nie eine größere Entwicklungsunterschiede zeigen wie im Vorschulalter. Mhm. Nur, eben, wir sprechen heute über das Treibhaus, über die Treibhauserziehung. Das möchte man heute eben anders sehen und man möchte Kinder eben möglichst früh auf ein Niveau bringen, das Zukunftserfolg hat.
Das ihnen vielleicht gar nicht entspricht. Deshalb möchte ich noch mal ganz kurz zurück. Es war eine Ode auch an Remo Lago, der verstorbene Kinderarzt ist er eigentlich. Er kommt eigentlich tatsächlich aus dieser sogenannten Ontogenese, also die Entwicklung des Kindes, die biologische Reifung des Kindes, hat aber auch erziehungswissenschaftliche Ratgeber dann geschrieben, ist eher dann den Populärwissenschaften fast zuzuordnen, aber das hat viele Menschen geprägt. Also jedes Kind hat sein eigenes Tempo, das hat Remo Lago öfters gesagt. Und es gibt ja diese Entwicklungsstufen, das kennen wir beide, wir als Erziehungswissenschaftler mussten das lernen von Piaget und so weiter. Das sind aber schon so ein bisschen Richtwerte, oder? Die meisten Kinder können mit 2 das und das. Die meisten Kinder können mit 5 das und das. Mit 11 irgendwann können sie abstrakt denken, können Ironie auch fassen. Das ist wichtig für meinen Berufsstand. Da gibt es schon so Durchschnittswerte.
Genau, das gibt es. Was aber Remo Lago auszeichnet und was auch so vielen Eltern geholfen hat, ist seine Darstellung, seine Beschreibung, dass eben dieser großen Entwicklungsspanne, dass Kinder eben nicht mit 2 Jahren schon auf einem elaborierten Niveau sprechen können müssen, sondern es gibt auch solche, die Late Talkers sind, wie man dem sagt, und andere eben, die schon sehr weit sind. Und das ist das große Verdienst von Remo Lago und ich glaube, er hat Generationen von Eltern auch sehr beruhigt. Und heute ist es eben etwas anders geworden, weil sehr viele Erziehungsratgeber eben darauf pochen und die Eltern pushen, dass sie eben nichts verpassen und dass man spürt, wann ein Kind in einer sogenannten sensiblen Phase ist und dann muss man mit dem Englisch beginnen und so weiter. Und das ist heute eben ein neues Element geworden. Und wenn ich das noch anfügen darf, die zweite große Veränderung, das ist Social Media. Was alles in WhatsApp-Gruppen geschieht, ist eben ein Wettbewerb, häufig ein Wettbewerb. Wenn das der Kleine schon mit 9 Monaten den ersten Schritt macht, dann verkündet man das in der WhatsApp-Gruppe und das ist dann für sehr viele andere Eltern wieder ein großes Problem. Wenn der eigene Kleine 9 Monate alt ist und überhaupt noch nicht kriecht, beispielsweise.
Das macht man ja nicht nur auf WhatsApp, sondern noch viel größer auch auf Instagram. Es gibt diese sogenannten Momfluencer. Mhm. Aber ich kann erstmal alle Eltern beruhigen, deren Kinder noch nicht sprechen. Ich war eine sehr späte Talkerin, wie du es genannt hast. Mhm. Ich habe dafür gerade in ganzen Sätzen gesprochen. Ich habe nie mehr aufgehört, nachdem ich einmal begonnen hatte.
Genau.
Und es kann auch eine Wortakrobatin werden aus Kindern, die ganz, ganz spät sprechen. Das hat tatsächlich nichts miteinander zu tun. Das hat keinen auch wissenschaftlich sieht man, gibt es ja keinen Zusammenhang. Etwas anderes hast du angedeutet, da würde ich gerne noch ganz kurz einhaken. Es gibt aber Dinge, die man tatsächlich trainieren und fördern kann, und die aber ein bisschen unterliegen auch einem Lifestyle, denn tatsächlich zeigen Studien, dass das, was du vorhin angedeutet hast, die Trockenheit der Kinder, also wenn sie nicht mehr in die Hose pinkeln nachts oder auch tagsüber, das hat sich nach hinten verschoben. Noch 1980 waren die meisten Kinder mit 3 windelfrei. Das ist dieser große Hit von Helene Fischer. Atemlos, windelfrei. Zumindest mein Nachbarskind hat das wirklich gesungen, als es windelfrei war. Und heute hat sich das nach hinten verschoben. Es gibt ganz viele Kinder, die beim Schuleintritt noch Windeln tragen müssen. Kann man da denn etwas fördern bei diesen Kompetenzen? Da geht es jetzt nicht um Frühenglisch, sondern tatsächlich um Lebenskompetenzen, die die Kinder in der biologischen Reifung eigentlich auch mitbekommen.
Also erstens würde ich bezweifeln, dass es wirklich viele Kinder sind, die noch Windeln tragen. Es gibt solche. Manchmal habe ich aber auch den Eindruck, es werde immer sehr hervorgehoben, dass es noch solche gibt. Ja. Aber wir müssen uns eben auch vorstellen, wie das in den 80er Jahren war. Und ich habe Kinder in den 80er Jahren gehabt und wir hatten sehr wenig Geld, mein Mann und ich, und wir hatten noch Stoffwindeln. Und ich habe dreimal in der Woche diese Stoffwindeln waschen müssen. Und dann waren wir natürlich enorm daran interessiert, dass diese Kinder von diesen Stoffwindeln befreit wurden. Und das Zweite, dann sind die Pampers aufgekommen. Die Pampers waren so teuer, dass wir uns das fast nicht haben leisten können. Es war damals auch ein Druck, der jetzt nicht nur mit der Entwicklung des Kindes zu tun hatte, sondern eben auch mit dem familiären Budget und mit der familiären Arbeit. Und
also mit anderen Worten, tatsächlich der Lifestyle, auch eben, wie teuer sind Produkte, wie bequem sind sie auch. Das war ja auch unbequem, diese Stoffwindeln. Ich habe meine kleine Schwester, die 5 Jahre jünger ist, dass ich auch noch gewickelt mit diesen Stoffwindeln. Und das war ja ein Riesenpack.
Das war ein Riesending.
Das ist unbequem. Genau. Da ist man freiwillig trocken geworden als Kind. Diese Pampers, die sind so super bequem, das merken die Kinder ja gar nicht.
Das ist eben auch ein weiterer Grund, dass heute diese ganze Mobilität, die uns alle erfasst hat, die kommt eben auch, die Windeln, die Pampers, diese neuen Windeln kommen dieser Mobilität entgegen, weil du kannst dann die Kinder einpacken in den Zug, überall hin. Wenn du am Samstagmorgen ausschlafen willst, tragen sie die Pampers, dann ist das kein Problem. Wenn du die Kinder trocken haben willst, musst du vielleicht um 6 Uhr aufstehen, wie wenn du einen jungen Hund hast, musst du mit dem
musst du Gassi gehen quasi.
Genau. Und das ist, diese ganze Mobilität hat eben auch damit zu tun. Und dann kommt natürlich dieser, ich sage es jetzt vielleicht etwas despektierlich, dieser Wohlfühl-Lifestyle, dass man die Kinder eben zu nichts mehr zwingen möchte und man möchte sie so sein lassen, wie sie sind. Und dann entwickeln eben Kinder nicht unbedingt dieses Gefühl, dieses Bewusstsein auch, ich muss jetzt auf die Toilette gehen, sondern sie wissen ja, ich bin geschützt unten und ich kann mich dann dem Spiel hingeben. Und häufig ist es dann auch noch so, dass Mama, Papa oder die Oma da ist und eben das ganze Geschäft dann so abwickelt, dass es eben alles nur angenehm ist.
Ganz wörtlich so abwickelt, das ist dann das Abwickeln großer und kleiner Geschäfte. Man wird quasi zum Windelwechselfachpersonal, also zum Change Manager. Ich möchte jetzt gerne weitergehen. Das ist mal die körperliche Reifung. Da lässt man offenbar den Kindern ein bisschen mehr Zeit heute, weil es auch bequemer ist für die Eltern natürlich. Man hat ja auch viel zu tun. Man sieht dasselbe auch bei diesen Buggies, dass man die Kinder bis sie 3, 4 Jahre alt sind, herumschiebt in der Stadt, weil es halt einfacher ist. Das andere ist aber gerade das Gegenteil, dass man sie pusht, dass man sie fördert. Man kennt diese Tiger Moms quasi aus dem Osten. Und ein afrikanisches Sprichwort besagt, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Wir kennen das in der Schweiz, gerade die Schweiz ist ein großes Grasland, nicht nur wegen der Alpen, aber wir haben auch tolle Indoor-Hanfplantagen. Man weiß, wenn man das Indoor unter einem Treibhaus wachsen lässt, das wächst schneller, ohne dass man dran ziehen muss. Wo ist jetzt die Balance? Das ist die große Frage. Ist es denn genetisch determiniert bei Kindern, was sie wann können? Und soll man eben diese sensiblen Punkte da finden, damit man ihnen Wissen einfüttern kann, schon im Vorschulalter, diese Frühförderung?
Also die Hirnforschung ist ja sehr wesentlich beteiligt an dieser Vorstellung, dass man eben Kinder im Treibhaus fördern könne. Die Hirnforschung sagt ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, liebe Eltern, ihr müsst das Kind ganz genau beobachten und wenn ihr spürt, dass es jetzt so in einer Phase ist, wo es sehr aufnahmefähig ist, dann müsst ihr handeln. Mhm. Und es ist wichtig, dass ihr dann handelt, weil in dieser Phase nimmt das Kind sehr viel auf. Und wenn ihr nichts macht, dann geht diese Phase wieder weg und dann seid ihr selber schuld, wenn ihr nichts gemacht habt. Also die Hirnforschung trägt auch dazu bei, dass wir der Umwelt eine ganz große Bedeutung geben und sagen, Eltern sind eigentlich schuld daran, wenn sie nichts tun, oder man kann sie bewundern oder in den Himmel loben, wenn sie alles tun. Mhm. Und was wir in unserer Gesellschaft heute eigentlich vergessen oder kleinreden, das sind die genetischen, die anlagebedingten Komponenten. Mhm. Und wir wissen aber alle, die mit Kindern zu tun haben, wenn man, wie du, Patti, jetzt jüngere oder ältere Geschwister hat, wir wissen das alle, dass es auch eine genetische Komponente gibt und dass Kinder zum Beispiel auch angeborene Temperamentseigenschaften haben, die sich schon in der ersten Woche nach der Geburt zeigen. Mhm. Und das wollen wir heute mit diesem Treibhausgedanke, der Gedanken wollen wir das eigentlich wie wegschieben und diese anlagebedingten Aspekte eigentlich wie verneinen.
Aber dazu das muss ist ich falsch. Vielleicht kurz ausführen für Menschen, die nicht jetzt aus unserem Fachbereich kommen. Es gibt diese große Diskussion schon lange, was ist Nature, was ist Nurture, also was ist genetisch von der Natur mitgegeben und was ist einfach durch Förderung, durch die Umwelt, sagst du eben. Umwelt heißt aber auch, dass das kleine Mikroumfeld, also die Eltern, was wird dort dem Kind mitgegeben? Das ist die ganz, ganz große Frage überhaupt in der Erziehungswissenschaft, natürlich in der Bildung. Es betrifft Schule, es betrifft Eltern, es betrifft eigentlich alles. Was ist naturgegeben und was kann man beeinflussen mit Sozialisation, mit Erziehung, mit Bildung, mit Förderung? Und du sagst, man verneint ein bisschen das, was naturgegeben ist in letzter Zeit. Das ist aber ja auch nicht verwunderlich. Also man will doch dem Kind die bestmögliche Förderung mitgeben, egal was es genetisch mitbekommen hat. Das hätte man ja vorher überlegen müssen, wenn man den Partner auswählt. Gibt das ein dummes Kind oder ein intelligentes? Es gibt ja die Regression zur Mitte, also ganz intelligente Eltern müssen nicht unbedingt ein super intelligentes Kind haben. Leider.
Ich glaube, diese Nature-Nurture-Debatte können wir nicht richtig beantworten. Es gibt hunderte Studien, die sagen, die Anlage, die Gene, die spielen zu 40% eine Rolle, zu 50%, die Umwelt zu so und so viel Prozent eine Rolle. Ich halte mich an meinen Doktorvater, Helmut Wendt.
Der sagt, du hast beides auch bei zu 100%.
Nein, der sagt Folgendes. Der sagt, er geht nicht auf die Prozente ein, aber er sagt, es gibt einen anlagebedingten Teil, es gibt einen umweltbedingten Teil und, das ist der dritte Teil, es gibt den Teil, was der Mensch aus sich selber macht. Mhm. Und wir meinen ja häufig, oder wir sprechen jetzt vom Treibhaus und kleinen Kindern, wir meinen immer, entweder kommt da irgendeine Anlage dazwischen oder sind dann vor allem die Eltern, was die aus ihrem Kind machen. Aber es gibt auch eine Lebensspannenperspektive. Und das heißt, dass Kinder dann sich zu entwickeln beginnen. Schon mit 14 Jahren machen sie vielleicht etwas anders, als das die Eltern vorgesehen haben. Das lebenslange Lernen gehört dazu. Du kannst dich mit 50 noch entwickeln, mit 60 entwickeln. Was der Mensch aus sich selber macht, das ist genauso wichtig wie eben die Frage, wie groß ist denn der Einfluss von Anlage und Umwelt. Das müsste uns als Gesellschaft am meisten interessieren und nicht immer diese Prozentsatz Frage, wie viel Anteil hat dann haben die Gene und wie viel Anteil hat die Familie oder die Schule? Oder
so. Ich glaube, diese Anteile, das ist auch tatsächlich eine akademische Diskussion, die die Eltern nicht unbedingt führen, aber Eltern werden sich wahrscheinlich vor allem fragen, eben was kann ich machen, um mein Kind optimal zu fördern. Es gibt ja tatsächlich auch schon diese pränatale Förderung. Jetzt gerade mit Sprachen sagt man, ja, wenn ich als Frau schwanger bin mit dem Kind und in einem Sprachraum bin, dann hört das Kind schon diese Sprache, diesen Duktus, diesen Sprachflow. Und am besten würde ich eigentlich schon in einem anderen Land, damit es diese andere Sprache schon im schwangeren Bauch drin hört. Frühfranzösisch in der Schwangerschaft, französische Flöten für Föten oder Jodassin im Fruchtwasserbassin oder Charles Aznavour durch die Nabelschnur. Das gibt es alles. Was sagst du zu solchen Eltern?
Ja, ich würde solche Eltern eher ein wenig beruhigen und sagen, cool down.
Das wäre dann Englisch?
Ja, genau, das wäre Englisch. Man könnte sagen, Englisch fördern, cool down. Nein, ich meine Folgendes. Wir wissen aus der Forschung,
so calmire würde man auf Deutsch sagen.
Zum Beispiel.
Französisch meine ich.
Ja, es gibt viele Studien, die zeigen, dass eine frühe Förderung der Lesekompetenz beispielsweise, das ist ja heute gerade mit dem früheren Kindergarteneintritt, ist das sehr en vogue geworden, dass man Kindern heute versucht, schon vor dem Kindergarteneintritt beizubringen, dass sie etwas lesen lernen, zumindest alle Buchstaben kennen, weil ja dann der Wettbewerb kommt. Mhm. Wir wissen aus verschiedenen Studien, auch aus einer unserer Längsschnittstudien, dass Kinder, die früh schon instruiert werden, oder ich würde jetzt auch sagen, wenn ich im Mamabauch diese anderen Sprachen höre, dann heißt das noch lange nicht, dass ich später ein Französisch- oder ein Englisch-Genie werde. Diese Kinder, die instruiert werden, die verlieren relativ schnell schon während des ersten Schuljahres den Vorsprung. Ganz zentral ist die Frage der Eigenmotivation. Mhm. Also wenn ein Kind, und es gibt Dreijährige, Vierjährige, die lesen lernen wollen, die plötzlich alle Nummern am Tram erfragen und die dann plötzlich rechnen können. Mhm. Und in unserer Studie hat sich ganz klar gezeigt, dass intrinsisch motivierte Kinder, dass die sich dann sehr gut entwickeln. Aber Instruktion bringt relativ wenig.
Mit anderen Worten, also Kinder, die das von sich aus wollen, die soll man fördern oder soll das zumindest geschehen lassen und die nicht bremsen, weil lange war ja immer die Diskussion, ja, das sollte man eigentlich nicht, weil es ist blöd, die sind dann gelangweilt, wenn sie zur Schule kommen und das alles nochmals lernen müssen, obwohl sie es schon können, man sollte die eher bremsen. Auch hier die Regression zur Mitte, aber die gewollte eigentlich, diese Einmittung, diese Einnivellierung der Kinder, damit sie halt besser handelbar sind, dann in der Schule, damit alle etwa dasselbe Niveau haben. Was sagst du dazu? Also soll man dann das fördern oder soll man die eher bremsen?
Unbedingt fördern. Wir sind ja in einer neuen Diskussion der Individualisierung, dass die Heterogenität ist in der Schule ein großes Thema geworden. Man möchte jedem Kind das in ihm angelegte Potenzial fördern. Und eine gute Schule macht das. Eine gute Schule findet Lösungen, sucht Lösungen, wie solche Kinder, die jetzt in der Sprache, in Mathematik weiter sind, dass die in einer oberen Klasse gefördert werden, wenn es auch nur einige Stunden pro Woche sind. Das ist eigentlich ein Standard, meines Erachtens, den Schulen heute erfüllen müssen. Sonst bleiben alle diese pädagogischen Leitideen, die in den Schulgesetzen und so weiter stehen, bleiben die hohl. Aber ich finde ganz schwierig, wenn man Kinder bremst. Man muss sie fördern, aber eben immer auf ihre, ich sage jetzt nochmals, intrinsische Motivation bezogen und nicht auf das, was Mama und Papa als gut empfinden.
Was du sagst als Standard, und das hat ja auch mit Frühförderung zu tun, weil die Kinder heute schon mit 4 in den Kindergarten eintreten oder in die Basisstufe. Das klingt in Ohren von Lehrpersonen in Zeiten des Lehrkräfte- und Fachpersonalmangels zynisch, wenn du sagst, eine gute Schule nimmt darauf Rücksicht, wenn eine Lehrperson eine Klasse hat mit über 20 Kindern, mit einer riesigen Heterogenität und einem Betreuungsschlüssel von, vielleicht sind da noch andere Fachpersonen, HPS und so weiter oder Klassenassistenzen, aber ein Betreuungsschlüssel von, sagen wir, 1:10. Also man hat als eine erwachsene Fachperson mindestens 10 Kinder immer, um die man sich kümmern muss. Wie soll das gehen, diese Individualisierung? Das ist ein sehr großer Anspruch, den du da hast. Wenn das die Eltern schon nicht mal schaffen mit einem oder zwei Kindern und offenbar die Kinder versuchen, irgendwohin zu motivieren oder zu instruieren, was den Kindern gar nicht entspricht. Wie soll das dann eine Lehrperson machen mit so vielen Kindern?
Ich habe Bezug genommen auf das, was in den pädagogischen Leitideen steht. Mhm. Und dann müssen sich Schulen zuerst einmal überlegen, ob sie diese pädagogischen Leitideen vielleicht etwas redimensionieren müssten. Ich sehe diese große Fragestellung, diese große Herausforderung dieser Multidimensionalität der Aufgaben, die Lehrpersonen haben, sehe ich sehr gut. Aber die Bildungspolitik verstärkt das ja immer, aber die Ressourcen stimmen nicht. Trotzdem gibt es Leuchtturmschulen, ich könnte einige nennen, aber ich möchte nicht Werbung machen, denen das gelingt. Mhm. Und es gibt auch beispielsweise jetzt neue Innovationen, die kommen auch von dem Schweizerischen SchulleiterInnenverband aus, die genau solche individuellen Entwicklungen fördern müssten. Und das sind alles Lehrerinnen und Lehrer. Also ich bin selber sehr gespalten, ob das jetzt eine Überforderung ist. Und ich denke, zum Teil ist es das sicher. Aber andererseits gibt es ja auch Lehrerinnen und Lehrer, die genau hier einhaken wollen. Weil wir müssen ganz klar etwas sehen, dass, ich weiß jetzt nicht, ob das genau zum Thema passt, aber wir haben in der Schweiz auch eine zunehmend ambitionierte, bildungsambitionierte Elternschaft. Und für die Eltern ist das eigene Kind
ein Projekt,
das Wichtigste. Ein Projekt,
ein
das,
Projekt
Wichtigste,
das man vorantreiben muss. Und das beginnt natürlich ganz früh.
Wenn das nicht,
natürlich
genau,
hat das mit dem Thema zu tun.
Wenn das nicht klappt, dann ziehen diese Eltern ihr Kind eben in eine Privatschule ab.
Wenn sie das Geld
wenn
haben.
Wenn sie das Geld haben.
Und dann beginnt sind hier die Ungleichheit. Und dann sind ganz wieder sozioökonomische Umstände, die Chancengleichheit der Bildung verringern. Was eigentlich schade ist, weil das war die große, eigentlich der ganz große USP der Schweiz auch, dass wir für alle Kinder eigentlich eine einigermaßen gute Bildung garantieren konnten, dass sozioökonomische und Bildungsaspirationen von Eltern immer eine Rolle spielen, ist klar, das lässt sich nicht wegdiskutieren und auch nicht wegnivellieren von Schulen, da haben wir schon vorher drüber gesprochen. Jetzt gehen wir nochmals ein bisschen zurück zu diesem Frühfördern. Tatsächlich kann die Schule das nicht alles garantieren und auffangen. Deshalb natürlich auch dieser Frühförderwahn, würde ich manchmal fast gerne sagen, von vielen Eltern, weil sie wissen, dass in der Schule das nicht garantiert werden kann, eben mit so vielen Kindern, mit überforderten Lehrpersonen, die nicht überfordert sind, weil sie es nicht können, sondern weil sie eben überbelastet werden, weil da zu wenig Ressourcen sind und so weiter. Die Frage, warum nicht, so nützt es nichts, so schadet es nichts, sagt man im Schweizerdeutsch. Also wenn es nichts nützt, dann schadet es doch nicht.
Warum Ach, du meinst soll man die Frühförderung?
Warum soll man nicht alles versuchen? Warum soll man nicht versuchen, halt ein Kind, man weiß ja, Kinder lernen eine Fremdsprache wie eine Muttersprache, wenn sie sie früh genügend lernen und immer umgeben sind. Warum soll man nicht Kinder den ganzen Tag mit Englisch berieseln oder mit Frühchinesisch?
Also man muss zuerst einmal sagen, Kinder lernen Fremdsprachen, kleine Kinder lernen Fremdsprachen gut, wenn sie in einem solchen Sprachbad drin sind. Mhm. Aber wenn du jetzt deine Kinder dreimal pro Woche in eine Spielgruppe oder einen Englischkurs schicken würdest und sonst bist du in einem deutschsprachigen Umfeld, bringt das relativ wenig. Also man muss klar sehen, die Sprache lernen Kinder, wenn sie eben in einer entsprechenden Umgebung sind.
Merkt man ja auch, dass Kinder dann, wenn man ein schönes Berndeutsch pflegt zu Hause, aber in St. Gallen lebt, dann reden sie relativ schnell St. Gallerdeutsch.
Ganz genau. Ja. Das ist ein perfektes Beispiel. Genau. Was ich an dieser Frühförder-Euphorie etwas kritisiere, ist, dass ein Punkt sehr vergessen geht. Und zwar, häufig sprechen wir nicht von früher Förderung, sondern von frühkindlicher Bildung. Mhm. Und für sehr viele Eltern, für viele politisch Tätige, ist frühkindliche Bildung Schulvorbereitung. Mhm. Und als wir vor 12 Jahren den ersten Bericht geschrieben haben, die UNESCO-Studie gemacht haben, haben wir eigentlich unter frühkindlicher Bildung die ganzheitliche Bildung verstanden, dass das Kind in allen seinen Sinnen gefördert wird. Mhm. Und heute ist es vor allem die kognitive Ausrichtung, eben Sprachen lernen, Mathematik lernen, Englischkurs, PC und so weiter. Was vielen kleinen Kindern fehlt, und das ist ein blinder Fleck, das sind die sogenannten überfachlichen Kompetenzen. Mhm. Also, wie lerne ich mich sozial integrieren? Wie lerne ich warten? Wie werde ich frustrationstolerant? Wie werde ich hartnäckig? Die WHO hat einen sehr schönen Begriff gewählt dafür. Sie spricht von Lebenskompetenzen. Und kleinen Kindern, Vorschulkindern fehlen diese Kompetenzen häufig. Und das hört man ja immer wieder dann während der Schulzeit, dass Lehrpersonen sagen, die Kinder werden sehr angeleitet zum Lernen, sie werden überwacht zu Hause, sie werden unterstützt bei den Hausaufgaben, bei den Prüfungsvorbereitungen, aber sie haben keinen Biss, sie haben keinen Mumm, sie sind nicht psychisch widerstandsfähig. Mhm. Das ist ein großes Problem. Und ich denke,
das geht jetzt weiter bis ins junge Erwachsenenleben. Ja, genau, das ist ja diese Generation Z, von der wir auch sprechen.
Genau.
Jetzt, wenn man, ich weiß, wir sind hier nicht in einem Ratgeber-Podcast, dennoch kann man natürlich sagen, das ist vielleicht ein bisschen besser als das. Also statt Frühchinesisch vielleicht einmal in den Wald gehen und das Kind einfach sich da langweilen lassen, bis es selber auf die Idee kommt, ich könnte jetzt mir diese Blätter anschauen und diese Rinde berühren und irgendein Spiel erfinden und mit meinen Geschwistern irgendwas machen, wo man dann alle Sinne einbezieht und eben auch Kreativität und soziales Verhalten quasi übt.
Genau, du sagst etwas, das ganz zentral ist, aber es gibt noch einen Punkt, der noch vorher kommt. Mhm. Eltern heute, die sehr bildungsambitioniert sind, haben häufig ein großes Problem, und das ist das Zeitmanagement. Die Zeit fehlt überall. Und man ist dauernd am Organisieren. Deshalb sprechen wir in der Erziehungswissenschaft immer von Terminkindheiten. Also von einem Termin zum anderen. Und das Erste, was Eltern eigentlich einmal auch sich überlegen müssen oder reflektieren müssten, ist die Frage, wie kann ich eigentlich von meinem Stress ein wenig Abstand nehmen und eben so etwas zulassen, dass ich mein Kind nicht in den nächsten Kurs fahre, sondern sage, heute gehen wir in den Wald. Wir machen nichts anderes. Und dann sagt das Kind vielleicht, das ist aber langweilig. Mhm. Und dann muss man das ertragen.
Genau.
Und das sind die großen Herausforderungen, dass man eben auch selbst sich mit dem eigenen Stress auseinandersetzt und sich getraut, zum Beispiel auch, manchmal, wenn ich Referate halte, sage ich das auch, machen Sie mal an einem Samstag oder an einem Sonntagnachmittag in der Familie 2 Stunden Pause. Mhm. Und Sie sagen, wir gehen nirgendwo hin, wir bleiben zu Hause und jede macht etwas für sich. Und dann halten Sie das mal aus.
Mhm. Weil also Langeweile zulassen.
Und Friedrich Nietzsche hat schon gesagt, Langeweile ist die Windstille der Seele. Mhm. Aber eben zulassen, ich kenne das aus eigener Erfahrung, das ist eine große Herausforderung.
Da muss man ja nicht mal einen toten alten weißen Mann zitieren, man kann auch Pippi Langstrumpf nehmen.
Genau,
manchmal braucht man ja einfach Zeit zum Dasitzen und nichts tun.
Ja, genau. Und
vielleicht denken. Und Kinder werden am innovativsten und kreativsten, wenn sie Langeweile ertragen müssen. Das müssen aber die Eltern auch mal aushalten, dass das Kind sagt, mir ist langweilig, ich weiß nicht was. Und dann muss man das Kind einfach mal lassen.
Ja.
Und dann übt es auch diese Frustrationstoleranz.
Ja,
jetzt
genau.
kriege ich kein Dopamin, es passiert nichts.
Ja.
Und dann muss es selber irgendwie etwas machen. Und oft kommen die Kinder ja genau dann in den Flow und plötzlich basteln sie irgendwas mit Zundhölzchen oder keine Ahnung. Und sind dann,
das Ganze hat eben auch noch damit zu tun, dass ja Eltern heute eben, wir haben es gesagt, sie sind eingebunden in ihre Terminkalender, sie müssen dauernd Absprachen machen Und nicht wenige Eltern haben in einer unserer Studien gesagt, dass sie oft ein schlechtes Gewissen haben. Dass das Kind zu häufig in der Kita sei oder dass sie zu gestresst sind, was die Kinder übrigens an ihren Eltern am meisten kritisieren. Nicht, dass sie zu wenig da sind, sondern dass sie zu gestresst sind. Und dann haben die Eltern eben oft das Gefühl, am Wochenende kann ich mein schlechtes Gewissen wie bereinigen, wenn wir viel machen mit den Kindern.
Und dann überfrachtet man quasi mit ganz viel Programm und ganz vielen Eindrücken und die Kinder sind dann oftmals auch überfordert mit zu vielen Sinneseindrücken.
Ja, genau.
Und das bringt dann auch nichts.
Genau.
Und, gut, also zusammenfassend, wir sind schon fast am Ende, zusammenfassend, ein bisschen weniger Termindruck. Man muss nicht jede sensible Lernphase ausnutzen, weil es nivelliert sich nachher wieder. Man soll, wenn Kinder intrinsisch motiviert von sich aus etwas lernen wollen und möchten, soll man sie darin fördern und das auch ein bisschen spüren, das Kind will das jetzt und da nicht bremsen. Man soll versuchen, darauf zu vertrauen, dass an der Schule die Kinder dann auch individuell gefördert werden und nicht, dass man alles schon machen muss vor der Schule. Man soll sich nicht in einen ungesunden Wettbewerb auf Instagram oder TikTok zwängen lassen, weil jedes Kind sein eigenes Tempo hat und allgemein einfach ein bisschen mehr Gelassenheit.
Ja. Und wenn ich abschließen darf mit Remo Largo, den ich sehr verehrt habe, ich habe ihn sehr gut gekannt, er hat immer wieder darauf verwiesen, das ist jetzt wahrscheinlich, tönt fast etwas altmodisch, aber ich kann mich auf ihn auch berufen, er hat gesagt, die Kinder müssen auch bereit sein für etwas. Mhm. Und bereit sein für etwas läuft ja eigentlich quer zu dem, was wir diskutiert haben, zur Zeit, zur fehlenden Zeit, zur Terminierung der Kindheit, zum möglichst schnell, möglichst weit oben sein. Und wenn man noch mehr auch die Musse vielleicht sogar findet, zu überlegen, wann ist mein Kind bereit für etwas, nicht wann ist das in meinem Kopf so, dass das Kind bereit sein muss. Das Bereitsein finde ich eigentlich einen wunderbaren Begriff.
Also diese Gelassenheit und vielleicht nochmals zu dieser Grasmetaphorik. Es ist auch schade, wenn man da mit dem Rasenmäher drüber geht und alle Halme gleich hoch sind. Man muss auch zulassen, dass jedes Kind ein bisschen, dass das eine wächst ein bisschen schneller, das andere ein bisschen langsamer. Das eine wird vielleicht ein bisschen größer in seiner kognitiven Fähigkeit, das andere vielleicht dafür breiter. Das muss man zulassen. Wir müssen nicht mit dem Rasenmäher alle gleich groß machen. Und das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht, aber je nach THC-Gehalt bringt das Ziehen am Gras schon ein bisschen was.
Ja.
Und diese Gelassenheit, aber, die man durch einen guten Joint bekommt, die wünsche ich den Eltern auch ohne Drogen.
Genau, sehr gut. Wir wissen auch, dass man mit den Pflanzen sprechen kann, sagen doch viele.
Genau.
Und wenn du jetzt Vertrauen in dein Kind hast und mit dem Gras sprichst und dem Gras Vertrauen schenkst, wächst es ja vielleicht auch schneller.
Ja, da sind wir jetzt schon fast im esoterischen Bereich. Da würde ich jetzt lieber abschließen, denn das nächste Mal geht es darum, wird die Intelligenz überschätzt oder wird allgemein die Intelligenz überschätzt? Das ist dann wieder mit Dominik Diller.
Genau.
Da bin ich froh, weil ich finde, Intelligenz kann man gar nicht genügend unterschätzen.
Und ah, ja.
Nein, ich bin sehr froh, dass ich darüber nicht mit dir sprechen muss.
Du würdest sehr viel von dir erzählen können, weil du jenseits deiner Intelligenz wahrscheinlich über sehr viele Lebenskompetenzen verfügst. Und darum geht es eben nächstes Mal.
Das weiß ich gar nicht so genau, aber wir werden es herausfinden. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke dir sehr herzlich.
Und, auch ein Stamm wächst nicht schneller, wenn man dran zieht.
Ja,
aber
genau.
Wenn er mal gut verwurzelt ist, dann sind wir alle froh, dass er da ist. Danke vielmals.
Merci auch.
Margret Stamm. Education to go.